ich stehe meinen Mann oder ich muss so und so viele Manntage abrechnen. Das wird manchmal in den Beratungen gesagt. Oder hier kommt die ganze Mannschaft zusammen. Das ist in gewisser Weise eine Zementierung von patriarchalen Systemen, wo Männer und auch tatsächlich weiße Männer sehr, sehr lange an der Macht waren.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit noch mehr einbringen und ihren beruflichen Weg noch mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und ich begleite dich sehr, sehr gern dabei. Dr. Simone Borell ist promovierte Sprachwissenschaftlerin und eine der führenden Expertinnen im Bereich Unternehmenssprache und Diversity. Mit ihrer Arbeit zeigt sie, wie wir durch bewusste Kommunikation weibliche Führung und Diversity stärken können. Sie bewegen dabei die Themen inklusive Sprache, Gendergerechtigkeit, Female Leadership, Diversity und Belonging und vor allen Dingen das Stichwort Neurodiversität. Also eine ganze Menge. Sie ist zudem Autorin verschiedenster Bücher, die in den letzten Jahren erschienen sind. Eines auch in diesem Jahr ganz frisch. Da gehen wir hoffentlich nochmal drauf ein. Und ich freue mich so, so sehr, liebe Simone, dass du dir die Zeit nimmst, uns wirklich aufzuklären und uns viele Impulse für unseren Alltag als Führungskraft zu geben. Herzlich willkommen im Podcast.
Danke, Christine. Ich darf die Freude ganz zurückgeben, dass ihr mir hier Raum gebt zur sprachlichen Vertiefung. Ja, das ist auch für mich immer sehr wichtig, Menschen ja diese wissenschaftlichen Informationen zu geben, weil die einfach manchmal im Diskurs ausgespart werden.
Ja, als ich mich vorbereitet habe zu dir und da kamen so spannende Fragen und die möchte ich auch gleich unbedingt stellen. Ich stelle nichtsdestotrotz immer eine Einstiegsfrage und die möchte ich natürlich auch gern dir stellen. Und zwar, was bedeutet für dich Female Leadership aus deiner Perspektive?
Für mich bedeutet es vor allem authentische Führung. Und warum ich das damals geprägt habe, dass eben vor dem Wort Leadership noch der Bereich Female dazugehört, hat einfach damit zu tun, dass ich eben als Sprachwissenschaftlerin mich natürlich viel mit Sprache beschäftige und das Wort Leadership, wenn wir das hören, das evoziert, also in unserem Gehirn, ne, gibt es unterschiedliche Bilder, die dann entstehen. Also evozieren heißt, das triggert männliche Bilder. Und somit ist das eine Art Überlistungsmechanismus gewesen, dieses Begriffspaar zu etablieren. Das wurde dann zum Glück auch von vielen anderen übernommen im Diskurs, weil wenn wir eben Frauen mitdenken wollen, müssen wir sie auch in der Sprache sichtbar machen. Und das ist eben so mein Grundmotto. Und deswegen berate ich auch Unternehmen in meinen Firmen, dass ich möchte, dass mehr Menschen, die bisher eben nicht in der Sichtbarkeit waren, unter anderem sind das Frauen, zu Wort kommen. Und dann müssen sie eben auch in der Sprache vorkommen.
Sehr spannend. Das heißt, du hast das eigentlich geprägt, das, was ich hier quasi alles jetzt arbeite und meine Ausrichtung gestalte. Das war mir nicht bewusst, ehrlicherweise. Umso geehrter fühle ich mich, dass du jetzt im Podcast bist. Also vielen, vielen Dank.
Wow. Also das ist natürlich jetzt auch der Fairness zu sagen, es gab schon, bevor ich das Buch dazu geschrieben habe, 2020, Ansätze, die sich mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt haben, ob es Unterschiede gibt, wenn Männer führen, wenn Frauen führen, also die Genderwissenschaft, aus der das eben vor allem kommt, die Gender Studies, die habe ich leider nicht erfunden, das wäre ja schön, aber diesen Aspekt dann wirklich gezielt auf Leadership zu übertragen und dann auch zu schauen, was gibt es denn wirklich auch empirische Studien, die Dinge belegen, das ist mir immer besonders wichtig. Das war eben mein Beitrag zum Diskurs und das zu zeigen, wie sieht das in Unternehmen aus, wie sieht das in der Wissenschaft aus, wie sieht das auch in der Politik aus und vielleicht, wie sieht das auch insgesamt in der Welt aus? Also da werden wir heute bestimmt auch drüber reden, was haben Frauen für einen Einfluss in der Klimabewegung zu Krieg und Frieden? Also es ist einfach viel mehr, als wir oft denken.
Ja, Wahnsinn, da sprichst du genau die Stichpunkte an und ich würde die Credits trotzdem bei dir lassen, die du gerade so, ich glaube schon, dass es, also zumindest habe ich zumindest so im Nachhinein kann ich auch sagen, ja, da war gerade auch durch dein Buch, was du veröffentlicht hast, natürlich da einfach nochmal ein anderer Drive drauf und von daher lassen wir die auch mal ruhig bei dir so, oder anteilig bei dir, wie auch immer, wie du dich damit wohlfühlen willst. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, Politik, aber natürlich auch in der Wissenschaft. es gibt immer mal, wenn man sich so diese ganzen Megatrends, ja, ich setze das mal in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Trend ist, aber zumindest ist es eine Bewegung. Da gibt es diesen Female Shift, wird da oft genannt. Vielleicht kannst du auch aus der wissenschaftlichen Brille uns da mal ein bisschen mehr reinholen, wo wir da gerade stehen. Sind wir vielleicht ein bisschen wieder rückläufig? Wo stehen wir da gerade?
Ja, also der Trend Female Shift, der wurde auch wirklich als Trend beschrieben vom Zukunftsinstitut. Die bringen ja immer diese Trends raus. Soweit ich weiß, sitzen die in Kiel und sagen eben, es gibt gewisse Megatrends, die sich eben für ein paar Jahrzehnte halten. Mittlerweile nennen sie es auch nicht mehr Female Shift, sondern Gender Shift. Und ich würde es auch hier nochmal gerne sprachlich neu framen und sagen, es gibt sogar nicht nur einen Gender Shift, sondern es gibt einen Diversity Shift. So, und was ist einfach dahinter? Dahinter ist, dass eben mehr und mehr so das Thema Soziologie auch Einfluss hat in gesellschaftliche Gestaltungen und wir uns einfach bewusst machen müssen, nehmen wir jetzt mal wirklich nur Frauen als Zielgruppe, dass wir im Jahr 2024 mehr Absolventinnen haben in der Hochschullandschaft, dass Frauen auch tendenziell besser weitergebildet sind, das heißt, sind besser qualifiziert. Und demnach ist das eben eine Entwicklung, die dann zum Beispiel wirtschaftlich zu betrachten ist, können wir auch in vielen anderen Dingen betrachten, aber dass das eben den Arbeitsmarkt extrem stark prägt und dass das eben nicht nur so ist, dass es eine Entwicklung ist, die wieder weggehen wird, das denken manche, das wird so nicht passieren, das heißt, sie ist irreversibel und dieser Einfluss von den neuen Zielgruppen, ich nenne es mal neue Zielgruppen, die auf den Markt strömen, das sind eben nicht nur Frauen, sondern das sind auch tendenziell immer jüngere Menschen, weil wir haben auch als Gesellschaft oft die Vorurteile, dass Menschen, die älter sind, denen sprechen wir mehr Kompetenzen zu. Auch das ändert sich. Oder auch das Stichwort Menschen, die keine Behinderung haben, sind diejenigen, die den Ton angeben. Aber auch hier wird mehr Inklusion, Menschen mit Behinderung, mit Neurodiversität, worüber wir ja später aussprechen, denen wird das mehr zugesprochen. Und auf jeden Fall kommen diese Menschen eben mehr und mehr in Verantwortung, was dazu führt, dass sich eben ganze Systeme ändern und nicht, dass sich diese Menschen den alten Systemen anpassen, hoffentlich. Das passiert natürlich auch, aber deswegen müssen wir eben grundlegend darüber sprechen, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen, wie wir wirtschaften wollen, wie wir miteinander leben wollen, ja, in Harmonie oder eben auch nicht. Ja, und das betrifft eben ganz, ganz viele Sachen von der Frage, ne, wie ist ein Unternehmen gestaltet, wie ist ein Rekrutierungsprozess gestaltet, bis hin zu, was muss ich für Benefits anbieten überhaupt, um noch attraktiv zu sein, wie muss ich meine Sprache gestalten. Wir haben mega viele Anfragen, gerade von Unternehmen, die sich auch da die Frage stellen, hey, inklusive Sprache, nicht nur gendern, sondern vielleicht auch ein paar andere Sachen sollte ich anpassen, um fair zu sein. Also da gehen ganz, ganz viele Themen einher mit diesem sogenannten Gender Shift. Und deswegen würde ich auch sagen, es ist ein Status quo. Ja, es ist nicht mehr nur ein Trend, wobei auch das Trendinstitut jetzt Trend nicht sieht, dass das etwas Kurzzeitiges ist, wie gesagt, was wieder weggeht, sondern es ist ein Trend, ist eine Änderung auf ganz, ganz, ganz vielen Dimensionen, die eben auch relativ stabil sein müssen, dass es überhaupt erst ein Trend sein darf. Und wir sagen immer, in der Wissenschaft ist eine sogenannte Ex-Post-Beobachtung. Das heißt, etwas muss überhaupt mal mehrere Jahre angestiegen sein, irgendwelche Zahlen, dass wir überhaupt von einem Trend sprechen.
Spannend, auch weil du gerade gesagt hast, das geht auch nicht mehr weg. Und da bin ich sehr froh drüber, weil manchmal so sind ja gerade so in den Medien oder auch politisch sehr viel Meinungen sehr laut, die wieder einen anderen Trend symbolisieren. Und das macht mir ehrlicherweise oft Sorge, inwieweit wir da auch wieder Rückschritte machen könnten.
Ja, das ist aber auch, um das vielleicht hinzuzufügen, also zu jedem Trend gehört auch ein Gegentrend. Deswegen ist es eigentlich erwartbar gewesen, dass jetzt auch viele so in diese Retraditionalisierung gehen, eher konservative Werte, die auch in der rechten politischen Ecke zu verorten sind. Nur die Frage ist dann, wie stabil ist dieser Gegentrend? Und dann gibt es meistens eben so eine Art Anpassung der beiden und dann wird sich einer durchsetzen. Natürlich sehen wir auch Teile in der Geschichte oder auch im Weltgeschehen, wo teilweise für ein paar Jahrzehnte dann auch wieder der Gegentrend geblieben ist, bis dann wieder zu dem Gegentrend, der nächste Gegentrend gegangen ist. Das heißt, wir werden uns hoffentlich weiterentwickeln, aber Ich finde das immer wieder schade, wenn ich so insgesamt auf die menschliche Geschichte schaue. Wir sehen uns so als so hochentwickelte Wesen und dann denke ich so, okay, aber guckt euch mal das Weltgeschehen an, was wir so machen. Also wir hätten meiner Meinung nach in unserer Bewusstseinsgeschichte schon weiter sein müssen, als wir eigentlich sind.
Das glaube ich manchmal auch. Manchmal schüttel ich echt nur den Kopf und denke so, was ist hier eigentlich los? Und auch wenn ich das gerade so lustig sage, lustig ist es an vielen Stellen überhaupt nicht. Und ja, danke, dass du da einfach nochmal uns, ja, ich bin sehr dankbar, dass du sagst, dass, es ist zumindest so stark, dass es nicht so direkt aufhaltbar ist und wir hoffentlich da ein paar einfach den richtigen Weg gehen. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass ihr auch viele Anfragen bekommt, gerade so Thema starke Sprache oder richtige Sprache, die Sprache für Diversity oder Diversität oder auch Inklusion. Mich würde gleichzeitig mal interessieren, und das ist, glaube ich, auch ein Satz, den du auch auf deiner Website oder irgendwo habe ich ihn gelesen, Sprache prägt Machtstrukturen. Was sind denn so typische, ich weiß gar nicht, ob es sind Formulierungen, sind es Floskeln, sind es gewisse Kommunikationsformen im E-Mail-Verkehr oder auch in vielleicht in Meetings, so wo wir alle irgendwie mit drin hängen, die wir als normal feststellen, aber eigentlich uns in der Weiterentwicklung auch ein Stück weit ja nicht voll ausleben lässt.
Ja, also da ist so der prominenteste Marker jetzt, gerade wenn wir uns auf Gender- und Geschlechtergerechtigkeit richten, ein Machtvehikel, das sogenannte generische Maskulinum. Also dass wir eben auch jetzt im Jahr 2024, obwohl es da schon viele Ansätze in der Geschichte gab, auch feminine Formen zu benutzen, dass wir immer noch beim generischen Maskulinum sind. Also ich sage immer so, ne, Leute, guckt in die Sprachgeschichte. Bereits im Grimmschen Wörterbuch gab es weibliche Formen. Die Bürgerin zum Beispiel, nicht nur der Bürger, sondern auch wieder zu Beginn der Industrialisierung in Deutschland, als Frauen auf den Arbeitsmarkt plötzlich geströmt sind, hat die Verwendung des Wortes Arbeiterin zugenommen. Dann gab es nicht nur den Arbeiter. Also es korrelierte immer wieder auch mit der Erwerbstätigkeit von Frauen, dass weibliche Formen mit dem Sprachsystem vorkam. Aber trotzdem haben wir, wenn wir uns den Schriftverkehr, ne, vor allem anschauen, aber natürlich auch die gesprochene Sprache, haben wir immer noch eine Vorherrschaft des generischen Maskulinums, also Wörter wie der Lehrer oder der Chef und auch das Wort Vorherrschaft, ne, das hat auch einen sogenannten Male Bias, also einen männlichen Verzerrungseffekt drin, weil da eben das Wort Herr drin ist und das ist in ganz, ganz vielen Sprechmustern auch Dinge so wie ich stehe mein Mann oder ich muss so und so viele Manntage abrechnen, das wird manchmal in den Beratungen gesagt oder hier kommt die ganze Mannschaft zusammen. Das ist in gewisser Weise eine Zementierung von patriarchalen Systemen, wo Männer und auch tatsächlich weiße Männer sehr, sehr lange an der Macht waren. Und das hat unsere Sprache immer noch gespeichert. Sprache hat einen sehr großen Konservierungseffekt, das ist auch wichtig. Aber natürlich zeigen sich dann auch wiederum neue Trends. Wir hatten es gerade darüber in der Sprache. Und deswegen ist immer so meine erste Empfehlung an Organisationen, die eben sagen, wir wollen inklusiver werden, geht an die Sprache. Das ist das günstigste Instrument, also günstigsten Change, den ihr angehen könnt, indem ihr sagt, wir machen nicht mehr nur dieses generische Maskulinum, sondern wir sprechen dann eben von MitarbeiterInnen oder von Mitarbeitenden. Warum nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das werde ich auch oft gefragt. Das ist die sogenannte Paarform. Die war so bis vor 10 Jahren noch das Mittel der Wahl oder auch in den 90er Jahren gab es das große BIN-I. Also das sehe ich auch manchmal noch in Verwaltungstexten. Das sind eben beides nicht inklusive Sprachformen. Warum? Das große BIN-I, das führt zu einem sogenannten Female Bias. Das heißt, dann werden Frauen bevorzugt. Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja eine Fairness. Und bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das einfach der Fall, dass wir da von einem zweigeschlechtlichen System ausgehen. Aber mittlerweile ist ja die Forschung auch schon weiter und weiß, es gibt eben auch Geschlechtsidentitäten, die sich außerhalb dieses binären Systems verstehen und dass wir wesentlich mehr Chromosomen haben, also ich glaube 40 Stück oder so, die mit Geschlecht in Verbindung stehen können. Also inzwischen auch die Biologie hat sich dieser Denkschule auch mittlerweile anerkannt, die auch aus den Geistes- und Sozialwissenschaften kam. Und deswegen empfehle ich auch die Paarform nicht mehr und sage eben, ihr braucht inklusive Sprachformen. Und dann haben wir, vielleicht um die Frage noch abzuschließen, wir haben ganz viele Dinge in der Umgangssprache, die auch ein sehr ungerechtes Sprachmodell aufrechterhalten. Beispielsweise, dass wir Assistenzfunktionen oder auch weniger prestigeträchtige Funktionen sehr gern mit frauensprachlich besetzen. Beispielsweise die Putzfrau oder die Sekretärin. Ja, das sind klassische Stereotype, weibliche Bezeichnungen, die dann immer genannt werden. Ich empfehle dann zu sagen, das Sekretariat oder die Assistenz oder die Putzkraft, also neutrale Form, um das zu sagen. Und natürlich gibt es auch viele Stereotype darüber, was Frauen gerne tun und was Männer gerne tun. Ich hatte letztes Mal ein Gespräch mit einem Finanzberater, der mir dann auch empfohlen hat, wenn ich da irgendwie mehr Geld in meinem Fonds hätte, dann könnte ich meine Erträge zum Shoppen nutzen. Ne? Also das sind so Stereotype, die sich dann da hartnäckig halten. Darauf sollten Unternehmen ganz krass achten, auch in der mündlichen Sprache. Für viele Menschen ist das ein No-Go, wenn beispielsweise in Vorstellungsgesprächen oder Führungskraft ja solche Stereotypen äußert oder auch natürlich dann Frauen und Reproduktion. Dann geht es gleich weiter mit der Frage, ne, haben Sie Kinder, wie viele Kinder haben Sie und so weiter. Oh, das ist aber traurig, dass Sie keine Kinder haben, das höre ich oft. Also wir haben super, super viele Dinge in der Sprache, wie ich schon gesagt habe, im grammatischen System, das Gendern bis hin zu diesen Stereotypen. Das sind psychologische Muster, die uns immer wieder einteilen in männlich und weiblich und auch gleichzeitig das Weibliche downgraden, also in eine Machtunterposition bringen, und das ist eben nicht mehr zeitgemäß.
Mir fällt da gerade ein, weil ich das auch vor kurzem in einem Gespräch hatte, Bauherrin.
Ja,
so, klar. Also ich meine, da macht man noch ein I hinten ran, also das ist
ja.
So.
Ja, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass Menschen Gewohnheitstiere sind und eine sprachliche Form braucht eine gewisse Zeit, bis sie sich adaptiert hat. Und das ist dann eben die einfachste Form, um das weibliche Korrelat zu bilden. Ich unterstelle bei sowas auch keine böse Absicht, ne? Sondern ich unterstelle wenig sprachliche Kreativität beziehungsweise auch keine wirkliche Beschäftigung mit dem Thema. Und das ist was wir eben wieder immer gespiegelt bekommen im Sinne von, ja, Kommunikation und Diversity, das sind die Bereiche in Unternehmen, für die am wenigsten Geld ausgegeben wird. Dabei haben sie so viel Potenzial, Dinge zu verändern. Und in einem ökonomischen System gucken wir immer noch kostengünstigen Lösungen, und Unternehmen können viel Geld sparen, sowohl im Marketing als auch im Recruiting, wenn sie einfach an ihre Sprache gehen würden.
Ja, da fällt mir gerade das Stichwort auch psychologische Sicherheit ein.
Total.
So gerade so. Das ist ja, und das ist ja eigentlich auch der Hebel für tatsächlich wirtschaftliches Wachstum. Aber es wird, da fließt ja auch viel Kommunikation rein, und es wird auch irgendwie immer als so ein nice to have gesehen.
Ja, super, dass du das ansprichst. Ja, psychologische Sicherheit. Ne? Also dazu gibt es auch interessante Untersuchungen. Je mehr Unternehmen auch tun für Diversity oder auch für Fairness, desto sicherer empfinden sich auch Menschen. Und tatsächlich gibt es gerade im Bereich Menschen mit Transidentität Untersuchungen, dass sogar Selbstmorde reduziert werden konnten, nur indem die Personen die richtigen Pronomen genutzt haben. Ne? Also das ist ja richtig, und auch kein Deadnaming betrieben haben, also Namen, die bei Geburt zugewiesen wurden, wiederholt haben. Also das ist, glaube ich, vielen Menschen gar nicht bewusst, wie viel Sprache auch zur Identität beiträgt. Und das ist auch beim Thema Neurodiversität ganz oft das Thema, wenn dann davon gesprochen wird, ja, die Behinderten oder und so weiter. Das ist auch für viele Menschen verletzend, und somit sollten wir einfach insgesamt verantwortungsvoller mit unserer Sprache umgehen. Also ich mag da gerne den Begriff Sprachverantwortung. Jede Führungskraft hat eben eine Sprachverantwortung, und da lieber auch mal dabei zuschauen oder auch zu hören, sich selbst auch mal aufnehmen auf das Mobiltelefon. Wie verwende ich denn Sprache? Und dann vielleicht lieber mal eine Stunde für ein Coaching auszugeben, anstatt weiter Mitarbeitende zu verletzen. Das kostet am Ende das Unternehmen viel mehr.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Also vor allen Dingen, das möchte ich nochmal betonen, es ist eben kein nice to have, sondern es ist, wie du sagst, Verantwortung und nicht irgendwie Freiwilligkeit. Ich entwickle mich da, wenn ich Lust habe, mal weiter. Sondern wir sind einfach an dem Punkt, wo wir dieses Bewusstsein brauchen.
Total.
Und natürlich, und das heißt, Ja, Entschuldigung.
Also ich muss sagen, ich finde das teilweise auch echt fahrlässig, wenn ich sehe, wie Menschen in Führungspositionen kommen oder beziehungsweise auch dann Schulungen bekommen oder Onboarding-Programme, wenn keine Module sind zum Thema Diversity und Sprache. Also das kann ich nicht verstehen. Glücklicherweise ändern sich da auch inzwischen die Strukturen und wir haben viele Organisationen auch auf diesem Weg begleitet und ja, es zeigen sich einfach insgesamt dann in der Zufriedenheit der Teams oder auch tatsächlich dann im wirtschaftlichen Erfolg der Teams so viel bessere Effekte, wenn Menschen in den Bereichen geschult sind, die wiederum Verantwortung für andere Menschen haben.
Ja, und das, ja, also, und vielleicht auch da nochmal, weil manchmal denkt man so, oh, jetzt muss ich das auch noch lernen, was soll ich dann noch alles machen? Ich glaube, wenn wir uns alle wenigstens auf die Reise machen und unser Bewusstsein täglich irgendwie schärfen, und das heißt ja nicht, dass wir perfekt sein müssen, sondern dass wir einfach merken, oh, da hätte ich es anders formulieren können. Das ist ja schon mal der erste große Schritt, um überhaupt grundsätzlich in die Richtung zu gehen. Ich glaube, um so diesen Druck rauszunehmen, gleich perfekt in allen Situationen alles richtig zu machen, ja.
Ja, und vor allem auch einfach vielleicht auch Offenheit. Also ich erzähle mal ganz gerne die Geschichte. Wir hatten letztes Jahr in unserem Team zwei Personen, die non-binär sind und die eben weder die Pronomen sie und er benutzt haben. Und mir ist das auch am Anfang sehr schwer gefallen, die Person, weil sie sich eben davor als Frau gelesen hat und dann eben danach non-binär wurde, entsprechend korrekt zu adressieren. Und ich erwarte von Führungskräften eben nicht, dass sie das ab Woche 1 richtig machen, sondern einfach dann auch offen zu sein für Korrekturen und dann nicht das Ganze, wie es oft gemacht, vom Tisch zu wischen und sagen, oh, haben wir nicht richtige, wichtigere Sachen, über die wir gerade reden können. Also das ist so eins der Standard-Bullshit-Phrasen, wir haben doch wichtigere Sachen, über die wir reden können. Nein, ist es nicht. Das sind wichtige Identitätsfragen, dass, wie du auch sagst, dass da geht es um psychologische Sicherheit, da geht es um Wertschätzung. Und einfach offen sein, zuhören, Rückmeldungen annehmen von den Mitarbeitenden oder auch selbst fragen, wie möchtet ihr angesprochen werden? Also es gibt zum Beispiel eine DIN-Norm, die sagt, die empfiehlt Menschen nicht mehr zu schreiben, sehr geehrte Damen und Herren, sondern sehr geehrte Persönlichkeiten. Das ist die Frage, wieder auch Sprachgeschmack ist unterschiedlich. Ich schreibe immer liebe alle oder sehr geehrte Teilnehmende, aber sich hier auch einfach offen zu zeigen und das ist für alle Dinge, glaube ich, sinnvoll. Wenn ich Führungsverantwortung habe, mehr Offenheit, anstatt zu bewerten und zu sagen, oh, das brauchen wir nicht oder oh, ist die Person komisch oder ist der komisch, das führt oft zu toxischen Systemen.
Ja, und ich sehe es immer so ein bisschen so ähnlich wie den Namen richtig aussprechen. Ja, das muss mir nicht am ersten Tag, gerade wenn es vielleicht ein Name ist, den ich noch nicht so oft gehört habe, dann muss es mir nicht am ersten Tag gleich gelingen. Aber gerade wenn ich in einem Team arbeite oder einfach eine Arbeitsbeziehung habe oder grundsätzlich eine Beziehung habe, dann ist es unabdingbar, den Namen irgendwann richtig aussprechen zu können. Und ich finde, da gehört es irgendwie so für mich zumindest mit rein, darin auch zu wachsen. Ja.
Total. Ja, Mindset, Arbeit, jeden Tag.
Genau, ja. Und es lohnt sich ja auch. Ich finde, es lohnt sich. Können wir noch, du hast jetzt sprachliche Muster, du hast so ein paar allgemeine oder ne, wahrscheinlich war da auch schon ein bisschen was bei. Aber was würdest du sagen, bremst vor allen Dingen ich gehe jetzt mal nur auf so ein bisschen mehr auf Richtung weibliche Führungskräfte.
Ja.
Was merkst du da, was behindert weibliche Führungskräfte in Sachen Sprache? Also gerade so vielleicht im Corporate, im Unternehmenskontext, was sind so typische Muster? Jetzt hast du Mannschaft zum Beispiel angesprochen, das könnte schon mal was sein, aber was vielleicht nochmal ein bisschen mehr so in Richtung, dass ich gar nicht interessiert bin an einer Führungsposition.
Ja, also wir haben dazu beispielsweise sehr viele Studien auch durchgeführt, gerade auch Stellenanzeigen ausgewertet und dabei herausgefunden, dass Frauen es eben als weniger attraktiv empfinden, wenn nicht gegendert wird. Und eben nicht nur Frauen, sondern auch die jüngere Zielgruppe U30. Das heißt, das sehen sie schon als ein entsprechendes Merkmal, was nicht erfüllt wird. Und des Weiteren gilt es auch wieder hier, diese psychologischen Stereotype zu bedenken, weil gerade in Führungspositionen werden traditionell männliche Stereotype benutzt, die eben oft in Substantiven oder Adjektiven zum Ausdruck kommen. Das ist sowas wie Leistung, stark oder du bist ein Macher. So sehr in gewisser Weise ein Bild ja, bauend, weiß nicht, du kennst schon die Heldenreise, ne, das ist auch so ein ganz typisches männliches Narrativ. Und das ist eben eine Vorstellung aus dem Mittelalter, ne? Also auch die Heldenreise kommt aus mittelalterlichen ja, Überlieferungen. Und Frauen erkennen sich dann oft, also sie finden sich nicht wieder in diesen Dingen, die gefordert sind, weil sie einfach viel weniger auf das Thema Status und auch auf das Thema insgesamt Machtausbau aus sind, sondern da gibt es schon einen signifikanten Unterschied in den Jobattributen, die Frauen wichtiger sind. Da scoren Frauen höher im Bereich Teamzusammenhalt, Teamstimmung oder auch Weiterbildungsmöglichkeiten. Und es gibt dazu viele Studien, jetzt auch gerade im Bereich der Peace Studies, also auch der Friedensforschung, dass zum Beispiel, ne, wenn Frauen mehr in Parlamenten sind oder auch Frauen mehr in Machtpositionen sind, dann gibt es weniger innerstaatliche Konflikte oder dann werden auch weniger Waffen teilweise eingesetzt. Oder Frauen neigen weniger zu Statussymbolen. Und das sind so internalisierte Muster. Die sind natürlich jetzt auch nicht als absolut zu verstehen, sondern die sind auch viel gelernt, weil wir ein gewisses Bild haben, wie eine Frau oder ein Mann ist. Aber trotzdem ist es dann eben so, dass diese Stereotype weiter in den Köpfen sind und dass auch teilweise sie reproduziert werden. Und das bedeutet zusammengefasst, dass eben Frauen andere Formen suchen von Leadership als Männer. Und das hat Jacinda Ardern, frühere neuseeländische Premierministerin, immer sehr schön, finde ich, zusammengefasst. Sie hat immer von compassionate gesprochen, also in Bezug auf Leadership, im Sinne von eine strategische und emotionale Zusammenführen von Leadership-Gedanken. Und das heißt, ich muss quasi als Corporate bereits daran arbeiten, wie ich Stellenanzeigen veröffentliche. So, und dann gibt es natürlich weitere Dinge, die Frauen in Führungspositionen vielleicht als gar nicht so attraktiv empfinden. Beispielsweise, wenn wir uns anschauen, wie die Strukturen sind. Wir haben ja immer noch in Unternehmen in Deutschland, ich glaube, es sind so zwischen 20-30% Führungspositionen, die mit Frauen besetzt sind. In manchen Branchen sind es mehr, manchen sind es noch viel weniger. Und auch in Aufsichtsräten sind immer noch unter 30% Frauen. Das heißt, es ist auch im Sinne von Systemen, wo sich Menschen gerne Ähnlichkeiten suchen, weniger einladen für Frauen, solche Räume zu beschreiten. Und dann gibt es von der Albright-Stiftung jedes Jahr diese schönen Reports, die das auch immer wieder auch zeigen, wie dieser Effekt funktioniert. Inzwischen ist es der Peter, glaube ich, als häufigster vorne, Christian ist es inzwischen der häufigste Vorname ist. Und das reproduziert sich wieder so. Und deswegen ist es auch gewisserweise verständlich, dass es vielleicht dann weniger attraktiv ist, für Frauen sich in solche rein männliche, statusorientierte Räume reinzubewegen. Was natürlich auch für Unternehmen dann das Thema ist, hier mehr Durchlässigkeit zu schaffen. Das heißt, insgesamt Teams mehr divers zu machen in Bezug auf Alter, in Bezug auf Hautfarbe, in Bezug auf sozialen Hintergrund. Weil oft wird dieses Label männlich als das einzige Problem gesehen. Aber es ist meistens eine Kombination. Nämlich ist es das Thema männlich, ist das Alter, ist quasi Ü50, ist die Hautfarbe weiß und es ist der soziale Status, akademisch und oft naturwissenschaftlich in Unternehmen gerade so. Und dieser Badge aus verschiedenen Diversity-Dimensionen macht es einfach für alle, die nicht aus diesem Bereich sind, sehr schwierig, da reinzugehen, weil sie sich eben nicht zugehörig fühlen. Ich habe das lange selbst gemerkt, eben als Geisteswissenschaftlerin oder auch als Person, die nicht neurotypisch ist, also die eben aus dem Spektrum kommt, wie nicht zugehörig sich Menschen dann fühlen. Und da ist es auch oft nicht tatsächlich die Diskriminierungserfahrungen, die tatsächlich da sind, sondern die Angst davor, dass jemand ausgeschlossen wird, der Menschen dann davor hemmt, irgendwo beispielsweise in diese soziale Gruppe zu geben. Und vielleicht noch ein letzter Effekt. Bei Frauen, das sehe ich auch häufig, wenn ich Einzelcoachings habe oder auch Frauen, die ich begleite auf dem Weg zur Professur. Das machen wir viel in Hochschulen, dass Frauen da noch sehr stark vom Downgrading-Effekt oder auch insgesamt vom Imposter-Syndrom betroffen sind. Das heißt, sie trauen sich viel weniger zu oder unterschätzen ihre Leistungen dramatisch. Und das ist dann eben natürlich in der Frage, ja, fühle ich mich qualifiziert für eine Führungsposition, ganz wesentlich. Und somit müssen beispielsweise Frauen, die sich für eine Professur bewerben sollen, mehrmals angefragt werden, weil sie sich auch beim ersten Mal nicht trauen. Und das ist auch in anderen Führungspositionen so, jetzt beispielsweise im Vorstand, dass dann oft abgelehnt wird oder gezweifelt wird, werden sich eben männliche Kandidaten tendenziell eher überschätzen. Und das ist in dem Falle für sie positiv, weil eben Learning on the Job, während Frauen das oft ablehnen. So, und dann kommen wir zum allerletzten Punkt, den ich jetzt bisher noch nicht gesagt habe. Der wird oft so als der Nummer 1 Grund genannt. Und das finde ich ja problematisch auch zu sagen, weil Frauen so viele Care-Verpflichtungen haben, ne? Weil Unternehmen nicht Vereinbarkeiten bieten. Aber das reproduziert meiner Meinung nach nur dieses Stereotyp, dass Frauen eben dafür zuständig sind, sich um die Care-Arbeit zu kümmern. Und das bedeutet eben, ne, Führungsfrauen sollten meiner Meinung nach ganz grundlegend, wenn sie in einer Partnerschaft sind oder wenn sie in ihrem Lebensmanagement sind, hier ihre Bereiche abstecken und auch ganz klar diese Verantwortung klären und das nicht nur zu ihrem Ding machen, weil das dann eben oft als eine Hürde gesehen wird und sie sich dann viele der Dinge im Bereich Haushalt oder Pflege oder Kinderbetreuung zuschreiben und dann gar keine Zeit mehr in ihrem Leben dafür offen halten. Also gesunde Absprachen mit PartnerInnen sind da schon eine wesentliche Voraussetzung.
Voll, voll, voll. Also gerade damit es funktioniert, für alle funktioniert, voll, ja. Okay. Mir fehlen dann auch irgendwo diese Begriffe, die ja auch immer wieder kursieren, gerade so in Führungspositionen nur als Ergänzung, sowas wie Durchsetzungsfähigkeit. Das ist ja, finde ich, auch so ein Begriff, der so ein bisschen mit Kopf durch die Wand symbolisiert.
Ja, auf den Tisch hauen, den Kopf durch die Wand. Also wir haben ganz, ganz, ganz viele Begriffe, die auch mit Gewalt einhergehen oder kriegerische Begriffe, Säbelrasseln, zum Angriff aufschlagen. Also es ist meiner Meinung nach insgesamt ein sprachlicher Change notwendig, hin zu mehr Empathie und mehr Gleichberechtigung.
Voll, voll, weil ich erlebe das manchmal so, wir machen bei unserer Arbeit, fragen wir immer so ab, was wünschst du dir denn, ne? Wie möchtest du denn, welche Stärken möchtest du denn gerne mehr ausbauen? Da kommt manchmal, ich möchte durchsetzungsfähiger sein. Das heißt, wir haben das auch dann teilweise schon echt adaptiert und hetzen immer noch diesen Stärken nach, die vielleicht gar, ich will nicht pauschal sagen, so wie du es auch gesagt hast, ist nicht immer absolut zu sehen. Und gleichzeitig streben wir manchmal einfach Eigenschaften ein, die einfach gar nicht unbedingt zu der jeweiligen Persönlichkeit gehören, bloß weil sie so erwartet werden. Ja.
Richtig, und das geht dann eben auch oft hin, dass zum Thema Neurodiversität, die hatte ich jetzt gerade diese Assoziation, dass wir eben nicht nur in der Arbeitswelt sehr mit männlichen Stereotypen überladen sind, sondern wir sind auch mit Stereotypen überladen der Extraversion. Also das heißt, jemand muss laut sein, jemand muss kommunikativ sein, jemand muss immer nach vorne gehen, ne? Das passt aber jetzt so durchsetzungsfähig. Und das ist eben auch was in dem Sinne eine totale Schublade ist, wie wir manchmal denken, dass wir uns selbst bringen müssen. Ich habe sehr lange darunter gelitten, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Same hier, wirklich. Und ich habe da jetzt gerade eine Podcast-Folge zu aufgenommen zum Thema Introversion und diesen Mythen, gerade für Führungspositionen, dass es eben nicht so gut geeignet ist, weil ich es auch immer noch sehe, so oft wiederfinde, auch gerade was du angesprochen hast in der Kommunikation. Und da müssen wir echt weg und wirklich auf allen eben gucken, was bringt derjenige eigentlich mit und können wir vielleicht davon profitieren, wenn das ein Extravertierter ist und das ist ein Introvertierter. Ja. Ne, wie können wir da eher den Match herstellen, anstatt immer nur Kategorie 1 zu nehmen nach Oldschool-Technik?
Ja. Total, ja.
Ja. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Würdest du sagen, dass Frauen beispielsweise gezielter vielleicht auch manche Begriffe meiden sollten, um ein bisschen so aus diesem, ne, was ich selber ausspreche, hört mein Gehirn ja mit.
Richtig.
Dass ich selber versuche, so ein bisschen sensibel zu gucken, was ist eigentlich eher Sprache, die ich so ein bisschen vielleicht auch kopiert habe, die vielleicht gar nicht unbedingt zu mir gehört. Dass ich da gucke, dass ich mir auch abgewöhne.
Ja, also wir sollten alle insgesamt sehr sorgfältig da sein mit Themen, wie wir andere bezeichnen, aber auch wie wir uns selbst bezeichnen. Ich denke dann an solche Ausdrücke wie fleißiges Bienchen, ja, ich bin ein fleißiges Bienchen oder ich bin ein Dummerchen, wenn ich solche Selbstbezeichnungen mache zu mir selbst. Ja, oder auch sowas wie, ich bin eine Tratschtante oder selbst das, ich bin keine Tratschtante oder ich bin nicht so, ne? Also das Gehirn hört ja das Wort nicht. Es wird trotzdem aufgerufen. Also solche sich selbst abwertenden Bezeichnungen finde ich nicht gut für die eigene, genau, für die eigene Weiterentwicklung, aber auch nicht für den Diskurs. Und deswegen ist das so auch für mich Teil der Sprachverantwortung, eben Menschen darauf hinzuweisen, Coaching, ne, wenn sie solche selbstabwertenden Begriffe nutzen. Und da ist es tatsächlich so, dass es eben, habe ich ja bereits gesagt, bei Bewerbungen, dass es eher Frauen sind, die solche Selbstabwertungen haben oder auch so, da bin ich nicht so weit oder da muss ich noch lernen oder das mache ich jetzt erstmal pro bono. Das ist jetzt ganz oft so bei den Selbstständigen, dass ich sehe, da sind Menschen, die sind super ausgebildet, haben tolle Referenzen und sagen so, nee, ich will mir das mal anschauen, dann nehme ich mal lieber noch kein Geld dafür. Also das sind solche Sprachmuster, Verneinungen, Verniedlichungen tendenziell vermeiden, wenn es in dem Kontext angemessen ist. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise, ich mache gerade eine Weiterbildung als Yogalehrerin und ich bin in manchen Positionen einfach noch nicht so dehnbar, wie ich gerne wäre. So, und jetzt kann ich natürlich sagen, es wäre meiner Meinung nach totale Realitätsverzerrung, wenn ich jetzt sage, boah, ich bin die Yogini des Jahrhunderts. Und das heißt, so ein gesunder Realitätscheck ist gut, aber wenn ich eben angehende Professorin vor mir habe, die eben aus ihrem CV schon entsprechende Titel hat und auch eine Reihe von Veröffentlichungen, die sie hat, wenn sich da jemand eben, teilweise sind wir das auch gewohnt, aus Höflichkeit uns downzugraden, wenn das jemand dann permanent tut, dann ist das nicht förderlich, weder für die eigene Wahrnehmung als auch nicht für die Fremdwahrnehmung und es vielleicht auch dann auch ein Symptom einer ungesunden Selbstwahrnehmung, ne? Stichwort Imposter-Syndrom oder auch Stichwort Menschen mit Angst oder mit Depression zu tun haben. Das heißt, bei sowas werde ich dann immer auch hellhörig und frage danach, inwieweit das wirklich so internalisiert ist, ne? Weil es gibt durchaus internalisierte Denkmuster, die wir haben, im Sinne von, ich bin nichts wert, ich kann nichts. Sowas nehmen wir oft noch unhinterfragt mit aus der Kindheit und so im Zuge der geistigen Schulung ist das sinnvoll, sich dann damit zu verabschieden.
Ja, das sind die, ich mag den Begriff nicht so gern, ich finde deinen viel besser, diese Glaubenssätze, die grundsätzlich, glaube ich, idealerweise jeder sich mit beschäftigt, egal an welchem Punkt, immer mal wieder ein bisschen bei sich aufzuräumen, was nicht immer ganz leicht ist, ohne Frage, gerade wenn sie so ein bisschen aus dem Kindheitsbereich kommen, aber das ist so Persönlichkeitsentwickeln, sobald ich sowieso in einer Führungsposition bin, ist das eigentlich Grundarbeit, sich damit ein bisschen zu beschäftigen, ja. Ich hatte noch einen Gedanken gerade. Ich glaube, er ist mir gerade weggeflutscht. Du hast ja Imposter-Syndrom, hast jetzt auch zweimal angesprochen. Vielleicht ist das so ein ganz guter Übergang, weil ich würde gern so ein bisschen, also ich kenne die Begriffe und habe mich damit persönlich auch beschäftigt, weil es mich auch betrifft. Jetzt gibt es immer mal wieder auch neue Studien dazu, die vielleicht auch gerade das Imposter-Syndrom nochmal stärker bei Männern beleuchten. Ist es schon ein Teil der Neurodiversität oder ist das etwas, wo packe ich das? Ist es ein psychologisches Phänomen, wird es ja oft bezeichnet. Wo gehört es so ein bisschen rein?
Ja, also so Imposter-Syndrom ist keine eigene medizinische Diagnose, die in irgendeinem Katalog abgebildet ist. Ja. Im Vergleich zu anderen Themen wie zum Beispiel Depressionen oder auch jetzt Angststörungen. Und Imposter-Syndrom ist dann oft noch so die mildere Variante, ganz pauschal gesagt, dass ich sehr stark von Selbstzweifeln geprägt bin hinsichtlich meiner Leistungen oder auch insgesamt meines Selbstwertes. Und bei Neurodiversität ist es ja genauso, das ist auch ein Begriff, der nicht in offiziellen medizinischen Leitlinien irgendwo drin ist. In den ICDs zum Beispiel oder auch in anderen Veröffentlichungen, was einfach auch daran liegt, dass es kein medizinischer Begriff ist, sondern dass es ein soziologischer Begriff ist. Und Thema Neurodiversität ist wie gesagt ein soziologischer Begriff und wirft hier nochmal ein ganz neues Licht auch auf die Domäne der Medizin, dass ich eben sage, ich muss nicht eine spezielle Diagnose haben oder alle diagnostischen Kriterien erfüllen für XYZ, dass ich sagen kann, dass ich sozusagen nicht in die Normalverteilung falle der Bevölkerung, die sogenannte neurotypische, die neurotypisch agiert. Und das wird vor allem darin begründet, dass die neurotypische Bevölkerung, gehen wir davon aus, das sind ungefähr 70% in der Welt, gewisse Reizreaktionsmuster haben oder auch gewisse Art haben, wie sie Wissen oder Normen aufnehmen und auch wie gewisse Botenstoffe im Gehirn funktionieren. Und bei denen ist das ähnlicher. Und dann gibt es eben diese 30%, circa 20 bis 30, auch hier viel Umstrittenheit, was die Zahlen betrifft, dazu komme ich gleich. Bei denen funktioniert das anders. Und die sind in sich viel diverser als dieser neurotypische Teil. So, und unter diesem sogenannten Umbrella-Terminus, so nenne ich das immer Regenschirmbegriff, Neurodiversität, werden dann eben ganz verschiedene Dinge zusammengefasst. Zum Beispiel Menschen im Autismus-Spektrum wie ich, Menschen mit ADS, ADHS, Menschen mit Dyslexie, das haben wir im Deutschen oft bezeichnet als Lese-Rechtschreib-Schwäche, Menschen, die hochsensibel sind, HSP, Menschen auch im Imposter-Syndrom, Menschen mit Depression, Angst bis hin zu chronischen Schmerzen oder Krebs, weil auch wenn ich lange, lange Zeit Schmerzen habe, ändert sich in meinem Gehirn die synaptischen Wege oder ich habe andere Art, auf Reize zu reagieren. Und das ist eben eine zusammenfassende Betrachtung, der in die Richtung geht, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben, dass eben andere Machtstrukturen jetzt sind so und dass wir eben auf die Menschen gucken, die bisher noch nicht so viel Teil hatten an dem System. Und deswegen finde ich das auch sehr wichtig, über Neurodiversität zu sprechen, weil das eben keine Krankheit ist, sondern das sind einfach Menschen, deren Gehirne anders funktionieren, der neurologischen Verarbeitung oder auch insgesamt der Wahrnehmung. Und das ist sehr wichtig, weil wir gerade von diesen Menschen viel lernen können. Gehen wir vielleicht auch gerade gleich nochmal drauf ein.
Ja, sehr spannend, weil gerade so auch das, ich beobachte so ein bisschen das Thema ADS und ADHS,
weil ja auch da immer einklammern, das finde ich auch, ja, das ist schwierig im Mündlichen zu sagen.
Und da gibt es ja auch so, gerade was das Thema Frauen angeht, auch jetzt, oder zumindest habe ich es erst relativ spät mitbekommen, dass sich das bei Frauen beispielsweise auch ganz anders oder oft anders symptomatisch darstellt. Deswegen finde ich das spannend und habe auch selber mal so einen Selbstcheck gemacht, um einfach so ein bisschen einfach über die eigene Klarheit zu haben.
Was sagt der Selbstcheck?
Also ich hatte so ein paar Überschneidungen, aber es war jetzt nicht ganz eindeutig. Genau, weil irgendwie bei uns hat das familiär, hatten welche gefragt oder es wurde so ein bisschen angestoßen. Und ich finde, deswegen habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt. Und es gibt ja auch wirklich so spannende, inzwischen auch Influencer in dem Bereich, die sagen, hey, ich habe so viel andere Qualitäten dadurch. Davon dürft ihr profitieren. Und deswegen finde ich den Bereich auch so spannend, einfach da zu gucken, also Kreativität zum Beispiel, ne, das kannst du besser beschreiben. Aber da gibt es ja ganz viele Bereiche, die, also ne, so wie ich es mit meinem Wissensstand habe, die von denen wir einfach profitieren können und eben nicht mehr nur so die eigenen Skills abarbeiten, die man jetzt für irgendeine Position mitbringt, sondern auch nochmal drüber auf die Persönlichkeit noch mehr, wesentlich mehr schaut und auch das eben mehr matcht.
Ja, also weil es, da hatten wir vorhin ja auch drüber gesprochen, es ist eben häufig so, dass Menschen im neurodiversen Spektrum sich mit Menschen, die tendenziell introvertiert sind, auch überschneiden können und dass wir eben da generell mal fragen müssen, warum brauchen wir immer Großraumbüros? Warum brauchen wir riesige Team-Meetings? Warum brauchen wir überhaupt Meetings? Ich habe einen Großteil unserer Meetings abgeschafft. Warum müssen alle Menschen um 9 Uhr anfangen zu arbeiten? Ich mache beispielsweise erst externe Termine ab 11 Uhr, weil das meine Wohlfühlzeit ist. Ja, deswegen haben wir auch unseren Termin.
Termin um 13 Uhr.
Mega. Ich schreibe viel lieber, als dass ich mündlich agiere. Und diese Fähigkeiten, du hast es ja bereits angesprochen, dass jemand kreativ ist. Früher wurde da viel auch von Inselbegabung gesprochen. Ich mag eigentlich lieber den Begriff Mehrbegabung oder Vielbegabung. Das eben viele neurodiverse Menschen sich in einem Bereich, bei mir ist es eben die Sprache und die Schriftlichkeit, sehr, sehr vertieft haben. Menschen im ADHS, die sind teilweise sehr, sehr schnell und sind für den Vertrieb wunderbar wunderbar geeignet. Wir haben auch in der IT und in der Mathematik tendenziell bis zu 7-mal mehr AutistInnen als sonst, was einfach mit der Mustererkennung zu tun hat, dass Menschen im Autismus-Spektrum immer wieder nach Mustern suchen. Ja, bei mir sind es die Sprachmuster, aber auch in Zahlen lassen sich sehr, sehr gut Muster suchen. So, und diese Fähigkeiten sind einfach unglaublich. Und sie sind für eine Arbeitswelt in der Zukunft meiner Meinung nach unabdingbar, nur sind dann häufig soziale Hürden, die das Ganze erschweren. Ich habe zum Beispiel tendenziell 2 E-Mails am Tag mit Menschen, die unbedingt mit mir telefonieren wollen. Und ich schreibe dann, hey, ich bin ein schriftlicher Mensch, lass uns das lieber schriftlich bitte klären. Und dann kommt E-Mails zurück, ich kann Ihnen keinen Roman schreiben, dafür habe ich keine Zeit. Also, es gibt einiges an sozialen Hürden oder auch wie Konferenzen, Tagungen organisiert sind, das ist auch mal mit vielen Netzwerken verbunden. Das mögen auch Menschen im neurodiversen Spektrum nicht immer ganz so gerne, aber wobei es gibt wiederum auch solche, die das tun, das möchte ich nicht pauschalisieren. Es geht für mich hier vor allem darum, dass ich mehr Diversität brauche in meinen Candidate Profiles und dass ich auch mal bereit sein muss, mich auf Individualisierung einzulassen. Beispielsweise, wenn die Person eben nur Homeoffice machen kann, aus gewissen gesundheitlichen Gründen, weil sie vielleicht mit Post-Covid sehr stark ein Erschöpfungssyndrom hat oder weil sie eine Angststörung hat und ganz starke Angst hat, gerade in den Zug zu steigen und nicht hinfahren kann, dann sollte ich das als Arbeitgeberin vielleicht akzeptieren und Hilfestellung auch anbieten, wenn die Person das wünscht und nicht pauschal sagen, nee, das geht nicht, weil wir haben hier diese Struktur. Und ganz häufig sind Unternehmen meiner Meinung nach nicht bereit, dafür sich zu öffnen. Es gibt einige wenige, SAP zum Beispiel, die haben ein eigenes Programm, Autism at Work. Und ich habe auch mit einigen anderen Unternehmen dazu Beratungsprojekte laufen, Thema Neurodiversität. Aber ich sehe, dass es noch sehr, sehr am Anfang ist, was Unternehmen bereit sind, in ihren Prozessen überhaupt umzustellen, um neurodiverse Personen zu integrieren.
Ja, spannend. Während du das gerade ansprichst, denke ich so, danke für deine Offenheit, aber dabei ist es ja eigentlich totaler Quatsch, aber ich merke gerade, dass bei mir ein totales Wissensdefizit ist, weil es so vielleicht stigmatisiert ist oder einfach nicht so öffentlich auch an vielen Stellen gemacht wird.
Es ist auch sehr stigmatisiert. Also ich meine, es ist so, dass Menschen, nennt sich eben Outing, also kommt ja aus der queeren Szene, aber lässt sich auch in dem Bereich nutzen, Neurodiversität und Menschen mit Behinderung. Es ist ein Öffnungsprozess, der viele Jahre gedauert hat, zumindest bei mir. Und ich kenne viele andere. Ich habe auch ein eigenes Netzwerk, gerade zum Thema neurodiverse Frauen auf LinkedIn. Ich glaube, das können wir auch in die Shownotes packen, dass da Menschen beitreten können. Es ist öffentlich und auch kostenlos. Und da sagen viele, dass sie sich nicht outen können im Beruf, weil sie berufliche Nachteile fürchten. Sie fürchten, dass sie nicht in eine Führungsposition kommen. Sie fürchten, dass sie gekündigt werden, dass sie keine Verantwortung mehr bekommen. Also es gibt sehr viel Unwissen, Stigmatisierung, blöde Sprüche im Sinne von, oh, du bist aber sensibel, oh, mit dir ist immer so anstrengend. Also, ne, und wenn jemand das eben jeden Tag hört, kommen wir zum Thema sogenannte Mikroaggression. Ja, das ist in dem Einzelfall vielleicht noch erträglich, aber wenn du das Gefühl hast, du musst das jeden Tag, musst du dich immer wieder erklären, dann ist das einfach extrem anstrengend und das führt dann teilweise eben auch zu sogenannten Komorbiditäten, also Krankheiten, die dadurch entstehen, durch diesen Stress, Depressionen, Schmerzstörungen, Angststörungen. Und ich glaube, für mich war meine Neurodiversität ein wesentlicher Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Weil ich gesagt habe, ich habe keine Lust, mich zu erklären, warum ich was irgendwie nicht machen will oder warum ich das jetzt auch gerade nicht machen kann, sondern ich möchte meine eigenen Regeln machen. Mhm. Deswegen ist mir schon klar, dass ich auch aus einer gewissen Privilegiertheit daraus rede und dass das eben viele nicht machen können oder noch nicht machen können oder noch nicht so für sich sind. Aber es ist vielleicht auch nochmal der Hinweis zum Thema, was hat das mit Behinderung zu tun? Also es gibt Menschen, die eben neurodivers sind und die auch einen Grad der Behinderung haben. Zum Beispiel im Autismus gibt es nur ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland, die überhaupt auf dem ersten Arbeitsmarkt sind. Also ein Großteil findet im Arbeitsmarkt gar keinen Zugang aufgrund der Behinderung, muss aber auch gar nicht deswegen sein, kann auch aufgrund von anderen Dingen sein. Und ja, Menschen mit Behinderung, nur 6% der Behinderungen sind tatsächlich sichtbar, 94% sind unsichtbar, sind einfach in gewisser Weise ja nicht wirklich akzeptiert und müssen sich immer wieder dafür erklären, warum sie eben so sind. Und wir sehen das Menschen nicht an, ja, und ich habe jahrelang zu hören bekommen, ne, habe ich gar nicht gedacht, dass du eben Autismus-Spektrum hast oder dass du eine Angststörung hast oder dass du chronische Schmerzen hast, echt, oder eine Zeit lang auch bei meinen Panikattacken hast. Das hätte ich bei dir nicht gedacht. Also ganz häufig sind Menschen dann auch in Anführungszeichen erschrocken, was so hinter der Stirn stattfindet. Und deswegen finde ich immer, wir müssten da viel wohlwollender miteinander sein und auch viel mehr Offenheit anbieten im Arbeiten. Vielleicht noch letzter Tipp, bevor ich kurz meinen Monolog wieder unterbreche. Stille Mittagspausen, schweigende Mittagspausen anbieten. Nicht alle wollen beim Essen reden oder empfinden das als anstrengend. Und das ist was schon ganz Kleines, was ich anbieten kann. So ein Schweigetisch. Mhm. Das habe ich bei vielen schon, die im neurodiversen Spektrum sind, als finden sie sehr wohltuend. Oder ich kann so eine kleine Community aufmachen, einen Safe Space, der sich irgendwie online trifft in der Unternehmung. Oder ich kann Noise Cancelling Kopfhörer anbieten wegen Reizen, die oft sehr laut sind. Oder ich kann einen stillen Arbeitsplatz anbieten. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Es ist halt nur wieder Individualisierung und ich muss das auf dem Schirm haben, dass nicht alle Leute es toll finden, im Großraumbüro zu sitzen.
Ja, und vor allen Dingen ist nicht persönlich. Nämlich, wir haben ja jetzt gerade das Thema, während wir den Podcast aufnehmen, dass jetzt diverse Weihnachtsfeiern stattfinden. Ja, und ich denke, dass da auch sich das viel widerspiegelt. Nicht jeder hat Bock auf Rambazamba abends und irgendwie brüllend durch irgendwelche Restaurants zu rennen. Ja, also da wird ja oft so extra, also auch was für Menschen gemacht, die eben wieder ins Klischee passen. Und viele wundern sich dann, die hat schon wieder abgesagt und kommt nicht mit. Also die zieht sich immer zurück oder zieht sich raus oder denkt wohl, was auch immer. Es gibt dann so schnell Sprüche, womit wir den, aber je mehr wir verstehen, dass dafür einfach legitime Gründe sind, ja, die desto mehr können wir über dieses Wohlwollen, was du gerade angesprochen hast, auch gestalten.
Ja, also das ist halt diese Bewertung, ne? Also wenn ich selbst gerne auf solche Festivitäten gehe, dann soll ich das ja gerne tun, aber nur weil jemand das selbst tut, muss ich die Person nicht abwerten, ja, und das hat jetzt ja eben tatsächlich noch, also ne, um noch eine weitere Diversity-Dimension jetzt mit reinzunehmen, über die wir gerade an Weihnachten mit unseren KundInnen häufig sprechen, es gibt eben auch Menschen, die kein Weihnachten feiern, so, und deswegen heißt zum Beispiel unsere Weihnachtsfeier heißt Jahresendfeier, und da gehen wir in ein veganes Restaurant, und wer mitgeht, geht mit, und wer nicht mitgeht, geht nicht mit, und das ist eine totale, sozusagen open Space, und so ein Dialog fände ich eigentlich eher schön, auch dann darüber mal zu machen, ja, wie feiert denn wer das Ende des Jahres oder auch gar nicht, und warum finde ich das schlimm, wenn jemand da nicht mitgeht, oder was heißt das? Ich habe letztens mit einer Coachie geredet, die zu mir gesagt hatte, sie geht nicht mit auf den Weihnachtsmarkt mit ihren KollegInnen, weil sie dann nicht immer gefragt wird, wenn sie keinen Glühwein trinkt, ob sie schwanger ist. Ne? Also es sind immer wieder so viele Klischees beziehungsweise auch unbewusste Diskriminierungssituationen, die wir dann teilweise Menschen bringen. Und deswegen, glaube ich, es lohnt sich für jeden und jede ein sogenanntes Diversity Awareness Training. Ja, sowas dauert meistens 4 Stunden, und da sind eben so die typischen Fälle drin, die ich auf dem Schirm haben sollte, wenn ich mit Menschen arbeite.
Ja, also sehr empfohlen. Also, ja, also weil es einfach das, so wie du sagst, auch unser Miteinander besser gestalten lässt, weil wir unsere Empathie stärken damit, weil wir Menschen anders verstehen und das, ne, nicht nur, und Diversität heißt ja auch, dass wir, also zumindest nehme ich das immer noch mal ein Stück weit mit rein, dass wir auch andere Lebensgeschichten haben, ja, die andere Entscheidungen treffen oder andere Entscheidungen treffen würden im Kontext und deswegen manchmal vielleicht auch Meinungsverschiedenheiten kommen, und auch das ist ein Part, damit wohlwollender umzugehen, weil ich verstehe, hier, ah, okay, nicht jeder hat die Prägung im Hirn wie ich, ja. Das, ja, da dürfen wir alle, und ich da kann mich da inkludieren. Ich darf auch noch immer weiter wachsen. Da ist ja Luft nach oben, ohne Frage.
Vielleicht so da so als Empfehlung, wir machen oft in unseren Diversity Awareness Trainings den sogenannten Privilege Walk, ich weiß nicht, ob du den kennst, so den Privilegien-Check, quasi alle Personen dürfen einen Schritt vorgehen, deren Eltern studiert haben. Ah. Jede Person darf einen Schritt vorgehen, deren Eltern noch weiterhin verheiratet sind. Jede Person geht einen Schritt vor, die ein eigenes Haus besessen hat. So, und um einfach klar zu machen, wie weit in unserer westlichen Gesellschaft sowieso wir aus einer super privilegierten Sicht sprechen, um sich das auch bewusst zu machen. Und das, also ich komme beispielsweise aus einer Familie, die nicht akademisch war. Und auch solche Dinge prägen eben ganz extrem, wie ich Leben wahrnehme. Also für mich war es so als Beginn in der Berufswelt völlig absurd, dass Menschen für 100 Euro ein Abendessen gezahlt haben. So, und weil ich mich eben zu diesem Zeitpunkt in einem ökonomischen Kontext befunden habe, in dem das für mich nicht gewohnt war. So, und jetzt kann ich natürlich darüber streiten, finde ich es ethisch vertretbar oder nicht, aber trotzdem, je nachdem, wie ich dann dazu stehe oder auch vielleicht wie wichtig Essen für meine persönliche Lebensführung ist oder auch einfach Luxus, egal wie ich es jetzt labele, muss ich das ja dann trotzdem nicht nach außen tragen und dann sagen, boah, du Bonze oder was, ja. Was gibst du da für Geld aus oder oh, du lässt ja heute auch mal wieder krachen in gewisserweise aus solchen Aussagen, da spricht dann ja oft auch Neid raus oder auch in gewisser Weise eine Verurteilung. Und das finde ich einfach generell nicht schön, wenn Menschen sich so verhalten. Das ist vielleicht also auch für mich persönlich der Grund. Ich habe mich in den letzten Jahren so insgesamt also mein eigenes Netzwerk auch nochmal kritischer hinterfragt und geguckt, ne, wer mit welchen Haltungen da reingeht, weil teilweise sind die Haltungen für mich einfach sehr privilegiert, die Menschen auch im Diversity-Diskurs haben. Und ich denke, bevor wir eben laut bewerten, sollten wir uns mal lieber selbst hinterfragen.
Gute Botschaft, gute Botschaft. Darf ich noch eine? Die darf ich irgendwo, werde ich nochmal in den Shownotes oder so unterstreichen. Darf ich noch einmal so ein bisschen vielleicht, was mich zumindest nochmal interessieren würde, falls du dazu was sagen kannst. Gibt es Statistiken, die vielleicht auch gerade, weil wir eher eine tendenziell weibliche Zielgruppe haben im Podcast, was das Thema Neurodiversität angeht, wo vielleicht mehr Frauen statistisch sich wiederfinden? Kannst du dazu was sagen?
Ja, also Statistiken, sagte ich ja vorhin schon, sind mit Vorsicht zu genießen, weil im Moment immer noch in der Diskussion ist, was fällt alles unter diesen Umbrella Neurodiversität. Mhm. So, und ich kann zum Beispiel sagen, gerade bei Depressionen und Angst, zumindest diejenigen, die entsprechend diagnostiziert sind, Depression oder Angststörung, sind tendenziell fast doppelt so viele Frauen betroffen wie Männer. Das heißt, da ist schon ein ziemlicher Gender Bias in Richtung der Frauen bei ADS, ADHS oder auch Autismus ist gerade umgekehrt. Da ist es, obwohl der Anteil insgesamt in der Gesamtbevölkerung viel niedriger ist, also Autismus insgesamt, glaube ich, 1% in Deutschland, bei ADS sind es 5 oder 6. Und da ist es eben so, dass sehr, sehr, sehr viel weniger Frauen diagnostiziert sind. Und das ist meiner Meinung nach aber anzuzweifeln, weil, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, die Symptomausprägung oder überhaupt die Arbeit mit diesem Merkmal ist bei Frauen aufgrund gesellschaftlicher Prägungen häufig ganz anders. Und da ist das sogenannte Masking zu nennen, also dieses Maskieren, was Menschen lernen. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr viel gelernt über Serien, die ich geschaut habe, wie Menschen miteinander umgehen, wie ich Menschen in die Augen gucke und so weiter. Und das heißt, bei Frauen fällt das dann weniger aus, auch bei den typischen ADS-Symptomen wie eine so Erregtheit oder immer wieder sozusagen in Konflikte, Gewalt gehen. Tendenziell ist bei Frauen eben so eher, dass sie es internalisieren. Und somit ist es auch nicht verwunderlich, dass die durchschnittliche Rate der Diagnosen bei ADS, ADHS bei Frauen bei 35 liegt, bei 35 Jahren, als Diagnose bei Männern bei 4 Jahren, ne? Also noch im Kindesalter. So, und das ist noch der zweite Bias, den wir eben haben in Bezug auf die Symptomausprägung, ist der sogenannte Child Bias, dass wir eben typischerweise sagen, ja, die Ausprägung im Kindesalter ist genauso wie im Erwachsenenalter und das ist eben nicht. Und wenn ich dann so Testungen sehe, Autismus, ne, musst du ankreuzen, ja, du spielst lieber mit den Spielzeugen als mit denen, ist eben für Menschen über 30 ja nicht bei allen relevant. Also das heißt, die Fragebögen zur Diagnostik werden angepasst derzeit. Es werden auch die Diagnosekriterien allgemeinerweise erarbeitet, auch im Labeling. Zum Beispiel sprechen wir nicht mehr von Asperger-Autismus. Also das auch bitte nicht mehr verwenden, das ist dann eben ableistisch. Sondern wir sprechen von Autismus-Spektrum. Mhm. Und hier ist auch gerade einiges im Bereich Psychiatrie und Psychologie im Machen, aber es sind absolut keine verlässliche Zahlen, weil von einer viel höheren Dunkelziffer ausgegangen werden muss bei Frauen. Und dann vielleicht noch ein Punkt zum Thema Hochsensibilität, weil es etwas ist, was ich zumindest das Gefühl habe, da sehen sich mehr Frauen darunter als Männer. Hochsensibilität, HSP, ist eben etwas, was generell schwierig ist zu diagnostizieren. Und ich sagte ja bereits auch, das ist keine offizielle medizinische Diagnose. Aber gehen wir davon aus, es gibt das. Da hatten wir auch wieder einen Gender Bias in Richtung der Frauen. Also da sind es, glaube ich, bei Fragebögen, die ausgefüllt werden. Wurde das mal erhoben. Es gibt ja viele so Online-Fragebögen, sind dann irgendwie bei den Frauen, die das ausfüllen, mehr, die diese Diagnose bekommen. Sagen wir Diagnose, weil das ist keine medizinische Diagnose, sondern Fragebogendiagnose. Männern, ich habe das rausgesucht für dich. Das sind bei Frauen, glaube ich, 94% und bei Männern ist es 83%. Also ne, es ist leicht signifikant. Es ist noch ganz viel Forschung in dem Bereich zu machen. Und vielleicht auch noch dazu, wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, aber ein ganz großer Gender Gap besteht eben in der Medizin bei der Diagnose von Krankheiten. So, und das betrifft ja nicht nur die psychischen Krankheiten, sondern auch physiologische Krankheiten. Ne? Bestes Beispiel der Herzinfarkt. Aber es betrifft auch die Medikamentendosierung. Und das finde ich eben sehr spannend, weil natürlich auch Medikamente, die in der Psychiatrie eingesetzt werden, ne? dann bei Frauen tendenziell zu hoch dosiert sein können, weil die klassischen Studien an Männern unter 30 durchgeführt werden und nicht eben an Frauen und übrigens auch nicht an People of Color. Das ist in der Onkologie dann wieder auch interessant oder auch Hautkrebsdiagnosen. Also gibt es ganz, ganz, ganz viele spannende Sachen dazu. Da können wir wieder einen weiteren Podcast machen. Ja. Das ist so zweite Leidenschaft von mir, Medizin.
Ja, da ist auch so ein Riesengap, wie du sagst. Wow.
Ja, und da zum Beispiel jetzt gerade bei Schmerzmitteln, weil das eben so in den meisten auf den meisten pharmazeutischen Märkten so die Top-Verkaufsschlager sind, ist inzwischen schon bekannt, dass bei Frauen eine viel geringere Dosis reicht als bei Männern. Ja, und das sagen auch manche ÄrztInnen dazu, die Fortbildung in Gendermedizin haben, aber nicht alle. Also deswegen finde ich es auch hier wieder interessant, weil natürlich können manche Phänomene, die vielleicht krankheitswertig sind im Bereich Neurodiversität, ja, Angststörungen, ne, oder auch Depressionen, können dann ganz anders behandelt werden. Ja, wenn wir auch wissen, dass es andere Medikamente braucht. Ich habe zum Beispiel für mich selbst noch wirklich kein gutes Medikament gefunden für meine Angststörung. Also ich nehme selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer und habe jetzt schon das vierte probiert in meiner Laufbahn. Bin da natürlich auch immer sehr, sehr interessiert, wie sich da auch die medizinische Forschung um den Aspekt Gender hoffentlich weiter bemühen wird.
Hoffentlich, hoffentlich. Vielleicht so für dich als Randnotiz. Ich habe mal Pharmazie studiert und da gab es nichts von Differenzierung. Es gab zwar bestimmte Frauenprodukte, ja, die so sich rund um Wechseljahre, Periode und so weiter drehten. Aber sonst gab es überhaupt keine Differenzierung, sondern vielleicht manchmal noch Kilogramm und so weiter, ja. Aber und es ist so krass, dass da heute immer noch so wer hinterherhängt.
Ja, also und natürlich, ne, letzter Ausführung von mir, dass eben manche Krankheiten wie zum Beispiel Endometriose überhaupt gar keine Gelder bekommen hatten in der Vergangenheit oder auch die Pille für den Mann, weil es keine Lobby gab, die da Interesse hatte, das ja, das aufzudecken. Und das finde ich immer, vielleicht zur Schlussnote von mir, viele sagen, ja, wir sind doch inzwischen schon voll gleichgestellt. Und ich kann es einfach nicht unterschreiben, ne, wenn ich so angucke, ne, wie sieht so die Medizin aus oder wie sehen auch beispielsweise Mobilität aus. Ja, auch die Mobilität ist so ausgelegt, dass sie vor allem die Nutzungsverhalten von Männern abbildet oder auch jetzt gerade wieder aktuellen UN-Bericht gelesen zum Thema Klimafolgen. Die meisten Opfer bei Naturkatastrophen sind eben auch Frauen, weil sie entweder zu spät gewarnt werden, weil sie weniger gut schwimmen können oder auch weil sie sich um die Opfer kümmern, die noch retten und dann manchmal auch, wenn es gerade noch Überschwemmungen zu Krankheitsausbrüchen kommt oder auch irgendwelche verunreinigter Schlamm dann in der Häuser ist, dann das vornehmen. Das heißt, auch hier sind meiner Meinung nach noch so krasse Missstände, die wir vielleicht auch gar nicht so mitbekommen, sodass ich einfach wichtig finde, darüber zu reden. Deswegen hoffe ich auch, dass deine HörerInnen nicht so schockiert sind, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, manche wollen das gar nicht so gerne wissen, was denn so, so außerhalb der Bubble läuft. Aber ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, darauf einfach nochmal aufmerksam zu machen, wie gut es uns in dieser Bubble häufig auch geht.
Ja, voll. Und ich glaube, wir müssen uns regelmäßig damit konfrontieren. Ansonsten kommen wir nicht weiter und wir alle können zumindest ein Stück weit was bewirken, wenngleich man sich manchmal natürlich klein fühlt, gerade wenn man so die ganzen Krisen und so weiter auch absolut hört. Trotzdem glaube ich, dass wir alle im Kleinen was bewirken können und das wiederum schiebt was Größeres hoffentlich an. Deswegen fand ich es so, so wertvoll, dass du zu Gast warst. Ich habe noch drei letzte Fragen an dich persönlich. Ich versuche das immer zu fragen, weil ich es einfach auch spannend finde. Zum einen, dein Lieblingsort zum Arbeiten?
Mein Homeoffice, mein Büro. Oh,
sehr gut. Und das letzte Buch, was du gelesen hast?
Das war von Clara Törnwall, Die Autistinnen. Ich habe es hier auch mitgebracht.
Cool.
Genau, cool. Über weiblichen Autismus, genau.
Sehr cool, sehr cool. Da finde ich sehr spannend, da sich mehr damit zu beschäftigen. Ja, voll gut. Und was ist eine Sache, so die dich total gut entspannt?
Meine zwei Katzen.
Ah, ja.
Die gerade leider nicht da sind, sonst hätte ich sie.
Ganz geschnurrt.
Ja, meine Emotional Support Animals.
Ja, voll gut.
ESA, wie ich sie bezeichne.
ESA, okay, gut.
Emotional Support Animals. Ja, auch tatsächlich, ich habe in meinem Handbuch Neurodiversität, das ich an der Stelle jetzt nochmal als Abschlusswerbung erwähnen möchte, bitte, auch extra einen Abschnitt zum Thema Emotional Support Animals am Arbeitsplatz, weil es meiner Meinung nach für viele Menschen sinnvoll ist, auch darüber nachzudenken, sich einen Assistenztier zuzulegen, beziehungsweise sich auch insgesamt vielleicht mit der Frage zu beschäftigen, ja, wie weit sie so etwas am Arbeitsplatz tolerieren möchten. Ja, es gibt ja da eine ganz große Hundelobby, ja, für Office Dogs, ja, dass Hunde mit ins Büro kommen, und gibt's viele Studien, die positive Ergebnisse dazu belegen.
Das Oxytocin, davon können wir alle ein bisschen mehr gebrauchen.
Ja, absolut. Also ich glaube, es gibt sogar eine Uni in Deutschland, die so eine Katze beherbergt, die gegen Prüfungsangst.
Super, ich glaube, das hilft. Also mir würde
Ja, also das ist ein nicht unterschätzter Faktor tatsächlich. Auch Büros wirklich zu öffnen für Lebenswelt, also auch für Tiere, meiner Meinung nach. Wenn es eben möglich ist, kommt immer darauf an, wie ich eben, was ich anbiete, habe ich bestimmte Auflagen oder auch Produktsicherheiten oder ist jemand aus dem Team allergisch? Also solche Sachen müssen wir halt irgendwie dann entsprechend klären.
Aber es sollten keine Pauschalablehnungen sein, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, genau. Also da bin ich immer dagegen. Keine Pauschalablehnungen, ohne es zu probiert haben, beziehungsweise ohne die Regel zu hinterfragt werden, weil Regeln sind meistens dafür da, um gebrochen zu werden und zu erneuert zu werden. Ja.
Bitte, neue Regel. Ja, das finde ich super. Lieben Dank, Simone, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben wirklich den Deep Dive gemacht, so nenne ich es jetzt einfach mal. Großen, großen Dank, dass du
bei
Female Leadership on Air dabei warst. Wenn euch diese Folge inspiriert hat, wenn ihr das Gefühl habt, oh, da war jetzt was dabei, bitte, 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 ihr tut uns einen großen Gefallen, wenn ihr die Folge bewertet und uns weiterempfehlt. Vielen Dank und bis bald.